Wieder eine neue Folge von Erzähl mir was Gutes, Nummer 57 schon. Heieiei. Die Zeit verrinnt. Susanne, was hast du mir denn diesmal mitgebracht?
Ich habe unter anderem die Geschichte zu einem Job dabei, bei dem deine Frisur, und das ist selten genug, von Vorteil sein könnte.
Ich bin jetzt schon gespannt.
Was hast du?
Ich habe dir auch was Schönes mitgebracht. Ich habe nämlich einen LKW, der nicht stinkt, keinen Lärm macht und mit dem du ganz getrost auch mal eine Treppe runterfahren kannst.
Okay.
Ich würde sagen, legen wir los, oder?
Ab geht's.
Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
Folge 57 und was wäre dieser Podcast ohne den Mann, der regelmäßig in Fettnäpfchen tritt oder sich von Experten aufklären lassen muss? Markus Barth, er hat es wieder geschafft. Vergangene Woche hat er sich zum Ruhrgebiet geäußert, hat sich viele Freunde gemacht und einiges dazugelernt. Ich freue mich, dass du an meiner Seite bist, weil irgendjemand muss den Müll ja abfangen, der auch manchmal, oder die Kritik, so muss man sagen, die Kritik, die zurückkommt. So.
Ja, oops, I did it again. Es hat wieder wunderbar funktioniert, auf jeden Fall. Noch dazu hatte ich ja, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, ich hatte letzte Woche oder die letzten zwei Wochen 4 Auftritte im Ruhrgebiet. Also es war genau der richtige Zeitpunkt, um mal was gegen das Ruhrgebiet zu sagen. Aber ist egal. Ich bin wieder hier, ich lebe noch, es ist alles wunderschön. Ich freue mich auf den Tag. Und du hattest schon angedeutet, du hattest schon wieder einen sehr spannenden Tag heute. Ist das richtig?
Ich hatte, also ich sag mal so, die Vorbereitungen für diesen Podcast gerade liefen fantastisch. Ich habe mich nämlich hier hingesetzt und dachte so, ah ja, wir sind verabredet, okay, sitze hier und dann jetzt muss ich Markus anrufen und stelle fest, ich habe kein Mikro aufgebaut, gar nichts an meinem Gerät vorbereitet, gar nichts. Ich hätte einfach mit dir in den hohlen Raum gesprochen und was unsere großartigen Hörerinnen und Hörer ja gar nicht mitbekommen haben, war, was danach auch noch passierte. Also ich bin wirklich in Höchstform. Ist ein bisschen komisch, aber wir klatschen immer am Anfang, damit man die Tonspuren dann übereinander legen kann, weil wir nicht in einem Raum zusammensitzen. Und dann klatschen wir immer gleichzeitig und ich habe heute einfach mal nicht geklatscht und einfach wie ein komplett tumper Mensch hier gesessen, aus dem Fenster geguckt und dann dachte ich, oh, es hat geklatscht, warum eigentlich? Sag mal, was ist denn heute mit mir los?
Aber das ist super, weil dann sind wir nämlich genau auf demselben Level heute, um diesen Podcast aufzunehmen, weil, was ich dir noch nicht erzählt habe, wie mein Tag losging, ich war wieder mal sehr früh wach und dachte mir, naja, komm, nutze ich die Zeit noch vor der Podcast-Aufzeichnung und fahr mal schnell raus zu unserem Feld. Es hat ja es hat super geregnet in Köln und ich dachte mir, dann kann ich mal hier noch ein bisschen Unkraut rausziehen und ein bisschen häckeln und so halt. Und das habe ich dann auch gemacht und fahre durch den Stadtwald in Richtung unseres Feldes und irgendwann gucke ich so an mir runter und denke mir, oh, 2 verschiedene Schuhe, das hatten wir auch noch nicht erwartet.
Oh Gott.
Schön. Es war einfach wieder so, ich habe mir morgens die Schuhe angezogen und ich meine, du kennst das ja vielleicht, dann kommt immer Benny und schmeißt sich so vor mich hin, weil er andeuten möchte, er möchte mitkommen auf jeden Fall. Also Benny, mein Hund, falls jemand das noch nicht gehört hatte, wir reden nicht von meinem Mann.
Und auch schöne Vorstellung.
Achte ich überhaupt nicht auf die Schuhe, sondern greife ich immer nur so nach rechts und nehme halt den nächsten Schuh. Und dann habe ich mir einfach tatsächlich 2 verschiedene Paar Schuhe angezogen. Und naja.
Wir sind auf einem guten Weg, beide, dass das hier richtig in die Grütze geht.
Es war nur zum Glück alles so matschig da draußen, dass meine Schuhe innerhalb von 3 Sekunden dermaßen versaut und verschlammt waren, dass man sie sowieso nicht mehr erkannt hat. Insofern, ich glaube, es hat niemand gemerkt.
Ich habe noch ein kleines Feedback von einem guten Freund von mir, der uns zum ersten Mal gehört hat.
Ah.
Und der mich dann fragt, und habe ich gesagt, Mensch, eigentlich hat er recht, wie funktioniert denn das überhaupt, was ihr da macht? Und dann habe ich gedacht, ui, das sollten wir vielleicht ab und zu auch nochmal am Anfang erklären. Warum treffen sich diese beiden offensichtlich vor allem heute sehr verstreuten Menschen zu diesem Podcast? Also die Grundidee ist tatsächlich, wir erzählen uns gute Geschichten, die wir gelesen, die wir gehört haben, die wir selber erlebt haben. Der andere weiß nichts davon.
Nada.
Und dann quatschen wir einfach darüber, haben Spaß zusammen und nach einer halben Stunde hattet ihr hoffentlich auch Spaß, ungefähr. Und dann legen wir uns wieder hin oder gehen aufs Feld oder versauen irgendwie den Rest des Tages.
Tag einfach nochmal an. Das ist das Grundprinzip. Und letzte Woche hatten wir dann übers Ruhrgebiet gesprochen, weil wir hatten ja diese großartige Stellenanzeige von einem Buchhändler aus Gelsenkirchen, der sehr unromantisch diesen Job beschrieben hat, den es da zu geben gab.
Es war übrigens und Gelsenkirchen, fällt mir gerade ein. Ich habe vorhin Duisburg gesagt, ne?
Nee,
ich,
es war Gelsenkirchen. Es war ja. Gelsenkirchen. Aber das passt ja zum heutigen Tag. Es war Gelsenkirchen.
Ach Gott, das ist so schön.
Und ich habe mich ein bisschen übers Ruhrgebiet geäußert. Fehler, 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 Alarm. Es hat natürlich nicht sehr lange gedauert. Es kamen sehr viele Mails, es kam sehr viel Rückmeldung von Menschen, die mir doch nochmal sehr ans Herz legen wollten, dass das Ruhrgebiet wunderschön ist. Lustigerweise waren sehr viele Mails dabei, die dann so klangen, nein, auch Gelsenkirchen hat wunderschöne Ecken. Also ich wohne da nicht, ich würde auch niemals hinziehen, aber es hat wunderschöne Ecken. So war das ein bisschen. Aber immerhin, ich glaube, es war die Christina, genau, die hat mir eine Mail geschickt mit einer Studie. Da wurden verschiedene Metropolregionen in Deutschland untersucht. Und zwar nach der Frage, wo kommt man am schnellsten von seinem Arbeitsplatz oder auch von seiner Wohnung ins Grüne? Und da ist regelmäßig das Ruhrgebiet ganz vorne dabei. Also es ist tatsächlich so, wie ich auch gesagt habe.
Ja.
Es ist wirklich sehr grün. Es ist sehr schön, es kann sehr schön sein. Ich habe ja auch von meiner Wanderung am Baldeneysee erzählt. Und das ist schon eine tolle Sache. Wir haben aber auch noch eine andere Mail bekommen, weil es ging ja auch noch ums Kennenlernen. Und die Christine hat uns da eine Mail geschrieben, wie sie ihren Mann, Freund kennengelernt hat vor 4 Jahren. Sie war irgendwie Dart spielen im Irish Pub und hat ständig verloren und hatte irgendwann keinen Bock mehr. Und dann saßen da irgendwo 2 Männer, die Kniffel gespielt haben. Und sie hat sich einfach wohl mal dazu gesellt. Und sie hatten einen lustigen Abend, haben sehr viel Bier getrunken. Und dann irgendwann ist sie gegangen. Und dann, und das finde ich ja besonders lustig daran, ist nicht etwa ihr heutiger Freund hinter ihr hergerannt, sondern der Kumpel ihres heutigen Freundes ist hier hinterhergerannt und hat nach ihrer Nummer gefragt. Das ist ein bisschen so wie bei uns früher mit 14, 15 irgendwie, wo irgendwie der beste Freund dann die Liebesbriefe überreichen musste. War das bei euch auch so?
Also hat er denn für sich selbst gefragt oder hat er für seinen Freund gefragt?
Nee, er hat für seinen Freund gefragt.
Ach so, also
er hat ihr dann die Telefonnummer von seinem Kumpel gegeben, weil der sich scheinbar nicht getraut hat. Oder
das
vielleicht musste
er. Ja, das stimmt, aber das ist doch bei jedem so gewesen. Das ist ja peinlich, peinlich. Und der andere, der emotional nicht involviert ist, also falls es schief geht, kriegt der andere gesagt, spinnst du? Und dann ist man emotional ja nicht involviert. Und ansonsten ist es aber auch nicht so peinlich und deswegen kann man dann sagen, doll, hier ist die Nummer, wenn man sie rausgibt, weiß man ja schon mal, gibt nicht komplettes Desinteresse und dann ist es doch eine gute Lösung. Ich kann das komplett nachvollziehen.
Clever. Also Christine meinte jedenfalls, long story short, zumindest vor gut 4 Jahren konnte man auch in Kneipen noch die große Liebe finden. Das ist
weil du dich ja gefragt hattest, ob das heutzutage überhaupt noch so geht, ne?
Richtig. Es geht offensichtlich
noch. Absolut.
Also vor 4 Jahren ging es noch.
Ja, Feedback aus der letzten Runde haben wir gehört und deswegen denke ich mal, ab geht's. Erste schöne Geschichte. Wer fängt an?
Ich leg los, wenn du möchtest. Ich muss ja noch so ein bisschen Versöhnung, ich muss mich ja noch so ein bisschen ans Ruhrgebiet wieder rankuscheln.
Oh, hast du eine Schleimergeschichte?
Ich habe eine schöne Schleimergeschichte aus dem Ruhrgebiet. Nein, es
du weißt
ist
schon,
eine.
Wie würde man in dem Fall würde man dann sagen Kohlestaub auf dein Haupt, ne?
Muss
man
genau. Kohlestaub. Ich suhle mich in Kohlestaub. Ich habe eine schöne Geschichte aus Bochum. Bitte sag mir, dass es Ruhrgebiet ist. Ja, das ist Ruhrgebiet.
Das
ne?
ist
alles
richtig.
Klar. Ja gut. Wie gesagt, der Frankenbob. Ich weiß sowas nicht. Ach ja, Gott, ja. Oh mein Gott.
Mein Gott.
Bitte
also Markus,
singen,
wo muss
sofort.
Man denn bei dir anfangen?
Das ist ganz also, am
da muss
Anfang.
Muss man ja alles
ganz
erklären.
Ganz am Anfang. Ja, absolut. Im Zweifel immer ganz am Anfang bei mir anfangen. So, ich habe eine tolle Geschichte aus Bochum. Da gibt es ja eine Hochschule und an dieser Hochschule haben wohl Moritz Heibrock und Erik Diederich gearbeitet und die haben sich zur Aufgabe gemacht, ein uns allen sehr bekanntes Problem zu lösen, denn ich sag mal so, spätestens seit der Pandemie, es wird ja alles mittlerweile im Internet bestellt. Wir gehen ja, also jeder Quatsch wird ja mittlerweile im Internet bestellt und das muss ja irgendwie auch zu uns gebracht werden. Jetzt wird das meistens mit irgendwelchen Sprintern, Transportern, was auch immer, vor die Haustür gefahren. Die sind natürlich sehr groß, die verbrauchen Sprit, die machen einen Heidenlärm und eigentlich kann man auch nirgends damit parken und sie verstopfen alle Städte, alle Straßen. So, jetzt haben diese beiden, also der Moritz und der Erik, sich gedacht, da machen wir was draus und haben ein E-Cargo-Bike entwickelt. Das Ganze nennt sich Antrik One und das ist wirklich ein Elektrofahrrad mit einem Umbau. Es sieht also wirklich aus wie ein kleiner Lastkraftwagen. Und es hat so eine Stoffbespannung außenrum, die das also ein bisschen windschnittiger macht und natürlich auch ein bisschen wetterunempfindlicher. Das Ding hat hinten dran 2 Kubikmeter Ladefläche oder Ladevolumen, müsste man richtig sagen. Es hat auch keinen Sattel, sondern einen richtigen Sitz, damit es bequem ist. Das Fahrwerk ist voll gefedert. Und man kann mit Hilfe eines Rollwagensystems das Ding auch relativ unkompliziert beladen. Und es fährt von allein schon mal 6 km/h, wenn man da einfach nur auf Gas drückt quasi. Wenn man auch noch ein bisschen mittritt, kann man bis zu 25 km/h zusammenkriegen. Es ist natürlich viel schmaler als ein Sprinter oder ein Transporter oder was auch immer. Es ist CO2-neutral. Es ist sogar bis zu 60% schneller als ein Sprinter. Das fand ich beeindruckend. Und ja, damit kann man jetzt also durch die Stadt fahren und sie wollen 2022 in Serienfertigung gehen und hoffen natürlich, dass das richtig durch die Decke geht und dass dann bald in unseren Städten solche Sachen, so Pakete und so weiter, nur noch mit solchen E-Lastenrädern ausgeliefert werden. Was ich auch spannend fand, es gibt sogar ein, wie heißt das, Keyless Entry System, dass man, weil so ein Lieferant am Tag ungefähr 200 Mal ein- und aussteigt. Und das wird also automatisch abgeschlossen, auch noch das Ding, wenn der aussteigt. Und wieder aufgeschlossen, wenn er wieder in der Nähe des Fahrrads ist. Also eine rundum gute Idee. Es ist quasi ein umbautes Fahrrad. So,
und also ich muss sagen, als Gebrauchtwagenverkäufer oder auch überhaupt als Fahrzeugverkäufer, du wärst fantastisch. Also das Findest war du? Ja jetzt, ja, also da war ja jetzt alles dabei. Da würde mich dann noch vielleicht die Lackierung interessieren. Ja. Sitzheizung, ja oder nein? Gehen die Scheinwerfer mit und so?
Sonderausstattung. Die Sonderausstattung. Ja. Was gibt's da noch irgendwie? Es gibt natürlich, du kannst ja auch einen Wunderbaum an den Rückspiegel hängen, würde ich mal tippen.
Also das ist natürlich sensationell.
Also Sitzheizung würde ich jetzt nicht versprechen. Lackierung wäre, glaube ich, schwierig, weil wie gesagt, das ist ja so eine Stoffhaut, die da außenrum ist.
Ja.
Vorne
Bezug
dran hat's.
Also.
Ja, genau, ist eher ein Bezug. Genau, ja, du kannst ja auch was Schönes nähen, natürlich. Ne? Wenn
natürlich.
Du da irgendwie noch eine alte Tischdecke übrig hast, kannst du ja auch einen neuen Bezug für deinen Sprinter dann quasi nähen. Die Scheibe vorne, die haben sie von diesem, wie heißt dieses Mini-Ding von Renault, Twizy oder so ähnlich. Gab es doch auch mal sowas, auch mehr so ein Fahrrad war eigentlich. Aber
okay.
So ein, naja, egal, Mini-Mini-Auto. Davon haben sie diese Vorderscheibe genommen. Und das Ding sieht echt schnittig aus. Und was mich dabei mal interessieren würde, weil ich weiß zum Beispiel, dass UPS bei uns schon mit so ähnlichen Dingern durch die Gegend fährt. Also auch mit so Lastenrädern, die hinten drauf eine riesige Kiste haben. Das ist aber, glaube ich, nochmal ein anderes System. Also das ist natürlich auch nicht das einzige System in der Art, das es gibt. Aber das habe ich gestern gehört und habe mir das ein bisschen angeguckt. Ich werde auch mal ein Bild in meine Insta-Story reinpacken. Weil ich finde, das ist natürlich echt eine Option.
Was ich nicht verstanden habe, wieso ist es schneller als ein Sprinter? Weil es vermutlich besser durchkommt und
ja, ich glaube, also es ist natürlich ne, maximal 25 km/h, da schafft ein Sprinter schon deutlich mehr. Aber ich glaube, dass dieses Gefährt einfach viel schneller durch die Stadt durchkommt als ein Sprinter, der natürlich sehr eingeschränkt ist und einfach sehr breit ist. Und ich glaube, so ein Entrick kann da einfach mal links und rechts vorbeiflitzen. Weil ich meine, wahrscheinlich ist es offiziell immer noch ein Fahrrad. Das heißt, es darf ja auch, wenn Platz ist, dann rechts überholen an den Autos, würde ich mal tippen. Und das
oder
ist
auch in Köln, wenn es ein Fahrrad ist, andersrum in die Einbahnstraße
überall.
Rein.
Ja, genau.
Überall fahren.
Überall
in Köln gilt überall, genau. Und dann würde mich noch interessieren, so größenmäßig, ich bin jetzt so mit Volumen, das habe ich mich in der 11, glaube ich, das letzte Mal mit beschäftigt. Wie muss ich mir das so vorstellen? Also wie viel weniger Pakete ungefähr würden da reinpassen als in den normalen Sprinter?
Boah, naja, also schon deutlich weniger als in den normalen Sprinter, würde ich sagen. Aber wenn ich mich nicht täusche, diese ganzen Versandunternehmen oder diese Logistikunternehmen, die haben doch alle so Zwischenlager irgendwo. Also ich meine, da wird ja nicht irgendwie, da gibt es ja so in der Stadt verstreut doch, glaube ich, noch so Zwischenlager, wo die sowieso ihre Sachen dazwischen lagen. Also, und dann muss er halt dann da wieder zurückfahren und das da abholen. Aber ich würde jetzt mal sagen, damit, was da so reinpasst, damit kannst du erstmal ein ganzes Fädel hier in Köln abfahren und versorgen. Lustigerweise auch, wer es auch schon nutzt, sind wohl Lebensmittellieferanten. Für die ist das eine gute Option, weil du da schön so Gemüsekisten oder sowas kannst du da fantastisch reinstellen zum Beispiel. Ja,
vor allem, wenn du dir die armen Leutchen anguckst, die dann für diese Lieferanten mit diesen riesen Rucksäcken auf ihrem Fahrrad an dir vorbeischießen, da kann man sich ja nur wünschen, dass es für die auch andere Möglichkeiten gäbe. Das ist ja schon alles auch verrückt. Ja. Ich meine, das sind alles so Städterthemen, ne? Viele Leute auf dem Land, die denken jetzt, also ich weiß gar nicht, was das wieder für ein Zeug ist, was ihr da in der Stadt macht. Aber es ist so übertrieben, was alles hin und her geschleppt wird auf den Straßen. Ja. Der bringt Lebensmittel, der bringt die Biokiste, da kommt der freundliche Eifelwagen, der noch das Fleisch von einem glücklichen Huhn vorbeibringt. Genau. Ja, genau. Es ist einfach irre. Manchmal denke ich so, wer kommt denn jetzt noch?
Ich weiß gar nicht, ob es nur so ein Städterthema ist, weil ich meine, mit dem Ding, warum sollte man nicht auch auf dem Land damit rumfahren?
Auf jeden Fall soll man, aber es ist natürlich, dauert ja immer schon, bis sowas dann mal irgendwie rauskommt aus den Städten. Also ich merke das selbst bei diesen bestimmten Lebensmittellieferdiensten, die auch so Bio haben und so, da geht's dann erstmal komplett in die Innenstadt und wenn du die drei Stadtbezirke innen drin bist, dann kommt aber noch lange keiner zu dir.
Aber ich habe natürlich sofort überlegt, könnte man sich da nicht hinten auch ein kleines Wohnmobil reinbauen?
da musst du dann aber sehr auf den Bezug achten, ne? Das muss dann schon das Modell gute Zeltplane sein. Aber wenn du die Reise machst, ich meine, das nächste Buch steht, wenn du mit dem Ding losfährst und ihr dann damit durch Deutschland und ich würde auch sagen Europa unterwegs seid, uns auf dem Laufenden.
Liebe Firma Entric, ich biete mich hiermit als, ich bin ja sowieso hier der Gebrauchtwagenverkäufer, wie ich jetzt gelernt habe. Ich biete mich hiermit als Werbemodel an, wenn ihr jemanden sucht, wenn ihr dieses Ding ausbauen wollt zu einem Campingbus, ich würde es ausprobieren. Ich weiß nicht, 2 Kubikmeter, passe ich da rein, so gefaltet, ich habe keine Ahnung.
Nee. Du nimmst ja nicht so viel Platz weg, ne? Also dich kriegen wir schon unter.
Noch.
Ja, aber
gib mir mal noch 3 Pandemien, dann brauche ich 2 solche.
Das Wichtige ist ja einfach, es braucht wirklich Alternativen, weil es ist einfach irre, was auf den Straßen los ist, wer wo parkt und ehemals war es mal ein Radweg, dann stehen aber doch tatsächlich nur die Lieferfahrzeuge und die können einem auch nur leid tun, die wissen auch nicht, die liefern ja auch nur aus, wohin mit allem. Also jede Alternative super und herzlich willkommen.
Ich bin gespannt. Ich werde Bilder dazu in meine Insta-Story reinpacken, wenn ich was finde. Und dann würde mich sehr interessieren, was ihr auch so dazu sagt, wenn ihr das seht. Wo ihr sagt, ach, das würde ich sogar selber fahren. Oder ja, ich würde mich freuen, wenn mir so jemand die Gemüsekiste vorbeibringt. Gebt doch mal Bescheid. Ich freue mich. Aber jetzt bist du erstmal dran, Susanne.
Ich habe eine Sache gefunden, die ist sozusagen wieder aufgeploppt, weil es offensichtlich immer noch keine Lösung dafür gibt. Und gleichzeitig finde ich es aber so unterhaltsam und amüsant, dass wir es hier jetzt auf jeden Fall nochmal besprechen müssen. Und zwar würde ich alle Leute bitten, einmal nochmal so auf sich zu schauen und zu gucken, bin ich ein Mann? Das ist relativ schnell beantwortet. Ja. Habe ich eine Halbglatze? Vielleicht V-förmige Augenbrauen. Der Kopf geht so leicht hinten etwas nach oben und ich habe einen verschmitzten Blick. Oh. Wenn jetzt jemand gerufen hat, hier, ich bin's, bitte meldet euch doch bei Herrn Florstedt. Herr Florstedt, sicher weißt du schon, um wen es geht, ist der Mensch, der sich immer um die Doppelgänger, um die Double unseres Kabinetts kümmert. Und es gibt, verdammt nochmal, Leute, es gibt keinen Olaf Scholz. Und er hat es wirklich so beschrieben, dass es doch einfach ein totaler Standard ist. Er würde aussehen wie Millionen Männer, mit diesem Haarkranz und das leicht Verschmitzte und so. Und er hatte auch Bewerbungen, aber, also die letzte, die war wirklich sehr hoffnungsvoll, hat er gesagt, aber da waren es dann 30 Kilo zu viel. Also klar, muss man sagen, der Kanzler ist relativ fit, er läuft ja auch viel und so weiter. Also Herr Scholz ist gut in Shape, ist relativ klein. Also da, man kann jetzt kein Hühne mit Halbglatze, würde sich jetzt nicht so anbieten.
Ich bin leider raus, schade, naja.
Ah, schade, du bist natürlich viel zu groß und zu breit, das ist richtig. Aber ich finde das so Hammer, dass sich da keiner findet, weil in der Tat finde ich, es ist ja jetzt auch keine, hat ja jetzt irgendwie keine lila Augen oder sonst irgendwas. Nee. Aber es ist wohl auch schwierig im Moment noch Christian Lindner und Annalena Baerbock zu besetzen. Und auch bei Christian Lindner muss ich sagen. Hä?
Der sieht doch einfach aus.
Ich habe einen anderen Verdacht. Ich habe das Gefühl, selbst wenn ich jetzt sage, ich muss ja gar keine Entscheidungen treffen, ich muss ja gar nicht das alles machen, was die gerade machen, sondern ich muss nur ab und zu als Double irgendwo auftauchen. Vielleicht will das im Moment auch gar keiner. Ich weiß es nicht. Vielleicht lassen sich Männer spontan wieder Haare wachsen, damit sie bloß
nicht aussehen. Damit sie nicht aussehen wie Olaf Scholz. Wie
Scholz und als Kandidat in Frage kommen. Ich habe keine, also ich finde die jetzt alle drei nicht komplett abwegig. Aber wie gesagt, es ist ja jetzt schon seit letztem Jahr und seit feststeht, das wird das Kabinett und das ist der Kanzler. Seitdem suchen die und die finden einfach niemanden. Ich meine, Angela Merkel. Krass. Hat ja wirklich sehr lange ihre Double gehabt und auch wirklich. Ja.
Die haben auch richtig gut Geld verdient.
Ja, und richtig auch sehr gut aus, sehr ähnlich ausgesehen.
Ja.
Keine Ahnung, es geht nicht, aber ich hab sofort gedacht, Mensch, das müssen wir hier doch nochmal im Podcast regeln. Also falls jemand denkt, hier, ich bin's, meldet euch doch mal, damit der Olaf auch mal eine Pause machen kann, weißt du? Damit der auch nicht bei jedem Auftritt persönlich vorbeikommen muss.
Also ich da geht jetzt natürlich schon, mein Kopf läuft schon amok gerade hier. Also das ist ja, ich bin schon wirklich wieder am Überlegen, weil als erstes fiel mir natürlich ein Max Giermann, der einem immer einfällt, wenn es um gute Parodien geht. Aber der ist natürlich viel zu groß für einen
Was
für einen
ist mit
Olaf
Kessler?
Scholz. Kessler hätte die richtige Größe, würde aber viel besser natürlich zu Christian Lindner passen. Der ist ja auch blond.
Ja.
Aber gerade bei Christian Lindner, ich meine, so wie der aussieht, da gehst du doch einmal mit dem Kescher über die Köhe in Düsseldorf, dann hast du drei Christian Lindners gefangen, oder nicht?
Also das, ja, ist doch, das auch,
also kann ich mir überhaupt auch nicht vorstellen.
Warum soll es den nicht nochmal geben?
Olaf Scholz, ja gut, er ist halt klein, wobei ich, also, naja gut, wahrscheinlich hat er so meine Körpergröße, würde ich jetzt mal tippen. Ich bin 1,74. Ja, das
wird auch so 1,70, 1 Anfang 70, ja.
Dann natürlich, du hast seinen verschmitzten Gesichtsausdruck genannt, was ich glaube, Markus Söder hat das, glaube ich, mal sein schlumpfiges Grinsen genannt. Das ist natürlich deutlich weniger nett. Und ja, diese V-förmigen Augenbrauen, das, also da bin ich raus. Ich muss ja jetzt schon mittlerweile aufpassen, dass ich nicht so Theo Weigel-Augenbrauen kriege. Aber bei ihm geht es ja wirklich so in der Mitte nach unten. Das ist gemeint mit V-förmig.
Ja,
also,
ja, genau.
So links und rechts steil aufsteigen. Das habe ich natürlich nicht. Also Halbglatze könnte ich jetzt auch nicht sagen. Bei mir kann man ja gar nicht mehr von Frisur reden. Nee, aber nee.
Also 1,70 ist er. Ich habe es noch mal rausgesucht.
1,70.
1,70.
Mein Gott, dann ist er kleiner als ich, wie süß. Das Lustige ist, weil du das jetzt gerade erzählst, ich habe heute Morgen bei Instagram, ich glaube, es war bei SWR3 oder so, da ging es auch um Doppelgänger für Olaf Scholz und da haben sie einen gezeigt, der angeblich ständig mit ihm verwechselt wird. Und ich habe das so gesehen und dachte mir, der sieht doch überhaupt nicht aus wie Olaf Scholz. Also, das ist aber gut, ich meine, mich verwechseln auch ständig Leute mit irgendjemand anders. Insofern denke ich mir, mein Mann und ich werden ja auch immer miteinander verwechselt.
Ja gut, das stimmt natürlich. Ich weiß auch nie, mit wem ich von euch beiden rede. Das ist
Hör doch auf. Das ist so absurd. Also man muss dazu sagen, mein Mann hat dieselbe Frisur wie ich und er hat auch dieselbe Körpergröße wie ich. So, das war's aber auch. Ansonsten finde ich, wirklich sind wir zwei sehr unterschiedliche Menschen. Aber wir haben einfach immer das Problem, ich gehe oder mein Mann geht mal mit dem Hund raus, fängt irgendein Gespräch mit irgendjemandem an, weil er ja auch im Gegensatz, natürlich, weil er ja auch im Gegensatz zu mir Gespräche anfängt mit anderen Menschen. Am nächsten Tag sehen die Leute mich dann mit dem Hund, wollen dieses Gespräch fortsetzen und ich stehe daneben und habe keine Ahnung, worüber sie reden. Und dann bin ich wieder dieser unsympathische Mensch, der gestern aber haben wir uns weißt, so nett das, unterhalten.
Das ist aber kein Einzelschicksal, das ist, liegt auch am Thema Hund. Weil ja,
das
ich kenne,
wird dir mit deinem Mann aber nicht passieren.
Nee, aber ich kenne die Hundenamen anderer Leute.
Ja, natürlich.
Aber ich gucke auch immer nur auf den Hund und weiß dann gar nicht, mit wem der kommt. Das ist mir dann auch relativ egal. Und andersrum geht es auch immer so, ach, da ist ja die Mila bei unserem Hund. Völlig egal, wer da hinten dran geht. Also von daher, das ist auch ein Hundethema. Also man kennt oft gar nicht die Besitzer wirklich, sondern nur die Hunde. Das musst du nicht zu persönlich nehmen. Aber das finde ich lustig, dass du mit deinem Mann so verwechselt wirst. Weil ich habe das ja mit meinem Kollegen Till im MoMA.
Ja. Ja.
Und da kommt ja hinzu, es gibt ja Mitri, Mitri Serin im MoMA, im ZDF.
Ja.
Und das ist immer so. Und beide immer bekommen.
Da bin ich aber leider auch, da schäme ich mich ein bisschen dafür, aber das würde mir auch passieren bei den beiden.
Ich habe auch ein Foto, ich mit den beiden, ich in der Mitte, sensationell. Und ganz, es ist natürlich auch immer ein bisschen gemein. Wir haben jetzt letzte Woche, ist Roland Kaiser 70 geworden. Ja. Dann haben wir alle, jeder hat einen kleinen Ausschnitt Roland Kaiser gesungen. Und ich muss sagen, Till hat es fantastisch gemacht. Ja. Wirklich so mit Augenaufschlag und Kopfdrehung und alles sensationell. Ja. Und dann schrieb auch wieder ein User drunter, Mitri ist eine echte Entdeckung. Und das ist halt immer total gemein, ne? Weil das ist halt so, das ist, als ob man einen eigenen Zwilling irgendwo hätte. Man ist halt, es ist halt wurscht, ob du es warst oder nicht. Das ist immer Mitri. Also von daher, also da würde mich auch mal interessieren, wenn ihr solche Sachen erlebt oder wo ihr sagt, ey, ich werde auch immer verwechselt oder boah, das nervt mich oder die lustigen Geschichten, also gerne her damit. Ich finde sowas puppenlustig. Schreibt uns gerne. Wir sagen an der Stelle einfach mal die E-Mail-Adresse. Das machen wir zwar schon immer am Schluss, aber das kann man auch so machen.
Wir bringen das ganze Konzept durcheinander. Toll.
Ja, aber heute sind wir eh irre.
Heute ist eh alles durcheinander.
Jetzt ist aber mal Ruhe hier.
Ich bin Ruhe. Ja, so, jetzt,
Achtung,
los.
Doppelpunkt. mail@erzählmirwasgutes.de, erzähl mit AE. Jetzt du,
Herr Bart. So schaut's aus. Ich habe noch eine gute Geschichte für dich natürlich dabei. Und da möchte ich erstmal mit einer Frage starten. Was hättest du als 18-jährige Susanne gemacht, wenn dir jemand 20.000 Euro gegeben hätte? Also beziehungsweise damals wahrscheinlich 40.000 Mark.
Ich glaube, ich hätte sie erstmal zur Seite gelegt. Ich bin immer so ein Sicherheitsmensch, weil das ist ja keine Summe, wo man jetzt sagt, boah, da schenke ich jetzt allen was. Also ich habe immer so gesagt, wenn ich mal eine Million hätte, so wenn man so jung ist, dann denkt man immer, boah, eine Million, heute weiß man, eine Million ist eigentlich auch nichts, womit du dich zur Ruhe setzen kannst. Aber wenn ich eine Million hätte, dann habe ich immer gesagt, so, dann würde ich meiner Mama eine Wohnung kaufen, wo sie es schön hat und dann ist die schon mal versorgt. Ja. Und dann würde ich mir selber noch einen Traum erfüllen, entweder eine riesige Weltreise machen oder selber noch irgendwie eine Immobilie oder irgendwas Nettes, was man sich so als Bonbon gönnt. Das war das immer so. Aber so 20 oder 40.000, das ist ja auch eigentlich nichts mehr heutzutage. Und dann hätte ich wieder so einen Spardrang. Da würde ich sagen, okay, das lege ich erstmal weg. So.
Spannend, so hätte ich dich gar nicht eingeschätzt. Ich hätte gedacht, die Frau Link geht direkt auf Reisen irgendwie.
Ne? Ja, ich weiß nicht, dann hätte ich noch mal ein bisschen gesammelt und dann hätte ich überlegt. Okay. Also ich bin kein Rauspulverer.
Okay.
Und du?
ich weiß es ehrlich, also ich glaube, ich hätte auf jeden Fall eine Reise gemacht. So, das wäre so, glaube ich, das Erste gewesen, was mir eingefallen ist. Habe ich auch tatsächlich nach meinem Abi gemacht. Ich habe, Gott, wie erzähle ich das jetzt, ohne dass es komisch klingt. Ich hatte ein ganz gutes Abitur gemacht, sag ich mal so. Und bei mir am Gymnasium gab es das tatsächlich, da gab es so Stiftungen, die zum Beispiel für das beste Mathe-Abi einen Preis ausgelobt haben. So. Und den habe ich dann halt gekriegt zum Beispiel. Und dann bin ich wirklich direkt nach dem Abi, habe ich erstmal gesagt, alles klar, vielen Dank. Dann kann ich mir den Ferienjob ja sparen und bin erstmal mit dem Interrail durch Europa gefahren und fand es ganz großartig. Also ich bin da schon eindeutig die Reisemaus.
Ja, aber da war es ja auch so ein bisschen geknüpft, ne? Das war ja dann so eine Belohnung und dann ist es ja auch wirklich immer gut. Ja. Das finde ich total nachvollziehbar. Aber es hat einen Hintergrund, dass du sowas fragst.
Es hat natürlich einen Hintergrund, denn es gibt eine neue Idee und zwar vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Ich kenne mich bei diesen ganzen Instituten nicht so aus, aber ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass das so ein bisschen SPD-nah ist, dieses Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. So, die hatten jedenfalls die Idee, jedem 18-Jährigen ein Grunderbe von 20.000 Euro auszuzahlen. Die Idee wurde dann gleich von unserem Ostbeauftragten aufgegriffen, dem Carsten Schneider. Der findet das super. Die Idee dahinter ist, dass einfach Vermögen in Deutschland immer noch und immer wieder sehr ungerecht verteilt ist. Das muss man sich mal so ein bisschen vor Augen führen. Also das reichste Prozent der Bürger in Deutschland besitzt 35% des gesamten Vermögens. Das ist schon echt eine Ansage. Und selbst die reichsten 0,1% besitzen immer noch 20% des Wahnsinn. Gesamtvermögens. Ja. Also das ist wirklich, das sind Zahlen, wo man sagt, okay. Und ich meine, ne, man hört ja immer wieder so diese Theorie, in Deutschland kann ja jeder alles erreichen, so wenn er sich nur ordentlich anstrengt. Das stimmt halt leider so nicht ganz. Also in Deutschland wird man vor allem immer noch dadurch reich, dass die Eltern einfach schon reich waren. Das ist leider ein Fakt. Und daher kommt diese Idee, dass einfach jeder 18-Jährige zu seinem 18. Geburtstag 20.000 Euro bekommen soll. Wohlgemerkt auch die Kinder von Reichen natürlich. Die sagen dann wahrscheinlich vielen Dank, ich habe diese Woche schon Taschengeld bekommen. Aber eben auch die Kinder von nicht so wohlhabenden Familien. Und der einzige Haken an der ganzen Geschichte ist, das sollte zweckgebunden sein, also entweder zur Ausbildung, zum Erwerb von Wohneigentum, für eine Start-up oder Unternehmensgründung oder zur Pflege bei Krankheit und ja, so, wenn es nötig ist. Also das Ziel soll einfach sein, die soziale Ungerechtigkeit zu beseitigen. Die Idee ist übrigens auch nicht neu. In den USA gab es sogar mal die Idee, $80,000 jedem zu schenken, der 18 wird. Und Andrea Nahles hatte früher in ihrer Zeit als SPD-Vorsitzende diese Idee auch schon mal aufgegriffen. Das Ganze würde natürlich ein bisschen Geld kosten, 15 Milliarden Euro pro Jahr. Und dieses Geld soll dann reinkommen durch eine höhere Erbschaftssteuer oder eben doch mal eine Vermögensteuer, die ja immer wieder beerdigt wird, bevor sie auch nur aus der Schublade gezogen wird. So, das ist die Idee dahinter. Mal gucken, ob irgendjemand noch was draus macht. Aber erstmal finde ich es eine spannende Diskussion. Bringt sowas was oder ist das von vornherein Quatsch?
Also ich finde den Haken, den du gerade genannt hast, finde ich total entscheidend, weil ich glaube, ja, also das ist so schwierig. Man kennt das ja von Eltern, die für ihre Kinder gespart haben, ne?
Ja.
Und ich finde das total gut, wenn man dann zum Beispiel sagt, pass auf hier, ich habe jetzt, weiß ich nicht, von mir aus auch 20.000 Euro gespart, das ist dein Startschuss und dann kannst du deine erste Wohnung damit einrichten oder kannst dafür in ein Jahr, keine Ahnung, irgendwo studieren, wo du möchtest oder was auch immer, die Ausbildung dir besser gestalten, was auch immer. Ich glaube, das ist total schwierig. Also wie gesagt, für mich sind das ja keine riesigen Summen. Also du wirst damit ja keine Ungleichheit ausgleichen, ne? Weil das Ding ist wirklich, was du sagst, das ist ja so, dieses wenn die Eltern schon was hatten und umgekehrt, wenn die Eltern nämlich nichts hatten, das merkst du dann nämlich auch, da kommt ja auch nichts. Also viele, dass dieses Weitererben in Deutschland und wir hatten ein Haus und deswegen können die Kinder sich dann wieder ein Haus leisten und wenn da einfach nichts ist, du kriegst ja auch nichts mehr. Also das ist halt einfach der Witz. Und dann ist das eben, finde ich, ich finde es halt eine Summe, die ist nicht so sinnvoll. Die ist sinnvoll, wenn ich sage, ich will dir einen Start ermöglichen. Also selbst wenn du hast jetzt von mir aus, du verlässt das Elternhaus und es ist tatsächlich so, es ist ein Start in dein selbstständiges Leben. Wenn ich so definiere, finde ich es gut, aber es wird nie im Leben irgendeine Ungerechtigkeit ausgleichen können, weil dafür sind die Summen
viel zu wenig.
Das ist viel zu wenig. Und wie gesagt, es ist ein Start, ne? Also ich weiß, wir haben zum Thema letztes Jahr Wahl, haben wir auch mit sehr vielen jungen Menschen gesprochen. Da ging es auch um soziale Ungerechtigkeit, auch gerade für Jugendliche oder junge Leute mit Migrationshintergrund und so weiter, wo sich auch Eltern wirklich den Hintern wegarbeiten und die Kinder, die können noch nicht mal irgendwie sich eine erste kleine WG leisten oder sowas, ja, um mal rauszukommen oder in die Stadt zu ziehen, wo ihre Ausbildung stattfindet und so. Und dafür finde ich so ein Startkapital natürlich super. Und da muss man gleichzeitig sagen, ja, aber warum sollen dann auch reiche Kinder sowas kriegen? Also auch da muss man doch sagen.
Weil sonst der Aufschrei natürlich sehr laut wäre, ne?
Ja, aber das macht keinen Sinn. Also es ist halt für eine bestimmte Gruppe ist es sinnvoll, genauso wie Steuern. Also ich sage ja auch nicht, du zahlst 40% Steuern, ob du so viel verdienst oder so viel verdienst, damit wir alle gleichberechtigt sind. Also es hat ja Sinn, dass es so Systeme gibt. Und grundsätzlich zu sagen, hör mal, es gibt wirklich sozial schwache Familien, es gibt junge Menschen, die haben echt schweren Start, weil sie vielleicht nicht mal ein kleines gebrauchtes Auto kaufen können, um vom Land zu ihrem Job zu fahren. Und ne, sowas stelle ich mir dann vor von so einem Geld. Das finde ich total klasse. Aber also ich finde, da können wir uns von den 15 Milliarden können wir uns wahrscheinlich locker 5 sparen, wenn wir einfach mal die rauslassen, die von Mama und Papa das Taschengeld so kriegen und die anderen dann eben sowas kriegen. Also grundsätzlich finde ich das gut, aber diese soziale Ungerechtigkeit ist schon echt.
Wird es nicht beheben. Aber das ist ja genau das Problem. Ja. Das ist ja genau das Problem, was du ansprichst. Mit den Steuerlast, dass ja auch die mehr haben, mehr zahlen sollen. Nur das Problem ist, genau das funktioniert ja nicht, weil die viel haben, zahlen ja noch weniger Steuer, weil die natürlich 10.000 Schlupflöcher haben, wie sie außenrum kommen.
Absolut.
Und in der Tat ist es dann so, dass die weniger haben, von ihrem Geld viel mehr abgeben, prozentual gesehen, als die richtig viel haben. Das ist ja eigentlich das Problem. Und ich finde, das müsste man eigentlich beseitigen. Mit diesen 20.000 Euro, ich bin auch echt ein bisschen kritisch. Also ich fand die Idee erstmal irgendwie ganz nett und reizvoll und man kann sich da auch ein bisschen die Köpfe drüber heiß reden. Aber ich habe schon ein bisschen gelacht, als ich gelesen habe, zum Erwerb von Wohneigentum. Also mit 20.000 Euro, da kriegst du vielleicht im hintersten Sauerland, diesmal ist es Sauerland dran, guck mal. Da kriegst du vielleicht im hintersten Sauerland noch ein Zimmer-Apartment, aber in keiner Stadt ist das irgendwie ein nennenswerter Betrag, um Wohneigentum zu erwerben. Also das fand ich schon ein bisschen sehr putzig. Ich muss sagen, also wie gesagt, ich finde die Idee irgendwie erstmal reizvoll. Aber wenn man das alle Pro und Contra da durchgeht, muss ich danach wirklich sagen, also die Idee, die es auch mal gab, einfach jedem, der 18 wird, ein Interrail-Ticket zu schenken, ich glaube, da haben sie erstmal mehr davon. Also wirklich, das ist irgendwie so, ich weiß es nicht. Und vor allem, wer soll es denn auch wieder kontrollieren, wofür dieses Geld ausgegeben wird? Also wenn das wirklich zweckgebunden sein soll, welche Behörde wird denn dann kontrollieren, für was du dieses Geld wirklich ausgegeben hast?
Absolut.
Also ich bin, ich glaube, naja, warten wir mal, ob das nochmal irgendjemand aufgreift, aber ich glaube auch, da wird nichts draus.
Also ich glaube auch, also es ist total wichtig, an diese Themen ranzugehen und immer wieder zu versuchen, das aufzubrechen und zu sagen, wie können wir das unterscheiden. Aber wir sind, wie du sagst, wir sind in der Realität. In Köln kannst du eigentlich kein Haus mehr kaufen unter 700.000 Euro, selbst wenn du irgendwo in den äußersten Stadtteil, der behauptet, er würde noch zu Köln gehören, zum Beispiel. Und es geht ja auch nicht um die Großstädte, es ist einfach irre. Und ich frage mich sowieso, wie Familien und wer sich das alles überhaupt noch leisten kann. Das ist einfach, das ist irre.
Aber genau das ist halt das Problem. Ein Haus oder sowas zum Beispiel in Köln kriegst du nur, wenn du es erbst. Also wenn du geerbt hast. Du kannst das nicht als normaler Mensch, das kannst du nicht mehr kaufen, das geht einfach nicht mehr. So, und das ist natürlich ein Riesenproblem, aber da werden die 20.000 Euro mit 18 Jahren auch nicht wirklich helfen, fürchte ich.
Nee, das ist richtig, die Bank will ja meines Wissens auch immer eine Anzahlung, von daher. oder auch noch, dann muss ja noch der Makler und dann müssen die ersten Gebühren und überhaupt, da bist du ja schon, schon drei Anzahlungen los, bevor
mit 20.000 Euro, da hast du ja nicht mal den Notar bezahlt. Also das ist ja
Wahnsinn, Also auch traurig. Das sind Strukturen, wenn man überlegt, wie in England und so, da geht es ja ganz anders mit Immobilien kaufen und so, müsste man in Deutschland vielleicht auch mal dran gehen. Wird vielleicht kommen, wenn der Druck größer wird. Ich habe übrigens, weil wir das gerade sagen, habe jetzt heute gesehen, wie das erste Einfamilienhaus in Deutschland gedruckt wurde.
Ja,
mit das fand ich ja auch
3D-Drucker. Mega.
Ja, sieht super spektakulär aus. Sah super aus, das Haus.
Ja, wenn ich es finde, haue ich es auch nochmal in die Insta-Story rein.
Ja, 50% weniger haben die gebraucht an Material, so in Sachen Beton und so weiter, weil sie das anders nutzen konnten. Wände ganz variabel, weil du das natürlich einfach so eingeben kannst und so. Also das fand ich ja beeindruckend. Also ich glaube, vielleicht ist das auch nochmal eine Alternative, sich günstigere Bauweisen zu überlegen, damit wir nicht immer alle eine Million auf den Tisch legen müssen.
Gut, ich ziehe ja früher oder später sowieso dann in mein E-Bike rein.
Du, richtig, bei dir ist das doch geregelt. Das ist doch ist doch wirklich schön. Aber wo wir gerade so sozial unterwegs sind, da passt eine Geschichte, die wir von unserer Hörerin Evelyn geschickt bekommen haben, sehr gut dazu. Und da muss ich sagen, Evelyn, danke, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast, weil das wirklich offensichtlich eine sehr tolle Aktion ist. Also, es geht um Tanja und Sabine. Die haben die Düsseldorfer Wollengel gegründet. Und das haben die 2020 gemacht. Das sind nämlich Mädels, sage ich jetzt mal. Also, es sind natürlich gestandene Frauen, aber die in großen Bekanntenkreis haben, die alle stricken können. So. Und wie man das weiß, jeder, der strickt, weiß, irgendwann haben alle Freunde Socken. Dann reicht es auch mal mit dem Stricken und jedes Geschenk ist gemacht. Und die haben sich gedacht, ey, wir haben so eine große Community, das ist super, wir legen uns zusammen und wir stricken für Obdachlose. Weil wir kennen das Thema, ne, frieren im Winter und so weiter. Die haben also Schals, Socken, Decken. Das ganze Jahr stricken die, damit die dann eben im Winter das raushauen können. So, und jetzt sagt Evelyn aber, neu ist, und das ist wirklich super, nämlich der Gedanke, und da befinden wir uns ja jahreszeitmäßig gerade, was ist eigentlich mit Obdachlosen im Sommer? Ja, wieso, ist doch schön, ist doch toll draußen, würde jetzt der ein oder andere sagen, aber es gibt natürlich genau das gleiche Problem. Hitze ist eben auch ein Thema und auch da musst du gewappnet sein und wenn du einfach kein Geld hast, fehlen dir bestimmte Sachen und dann haben die eben angefangen zu sagen, wir machen die Aktion Sommer im Rucksack. Das haben die letztes Jahr angefangen. Die haben also sich Rucksäcke überlegt, wo eben alles Mögliche drin ist, gegen Sonnenbrand, dehydrieren. Das heißt also, da ist Sonnencreme drin, Kappen, ein Thermobecher auch mal, wo man ein Getränk kalt halten kann. Und natürlich auch so Erfrischungstücher und so. Also einfach so einen schönen kleinen Sommerrucksack haben die gepackt und haben dann zusammen mit Hilfsorganisationen und Streetworkern haben sie die ersten 50, 60 Stück auch auf die Straße gebracht. Und dann haben sie gesagt, ey, das ist uns aber noch nicht genug. Und jetzt haben die tatsächlich für dieses Jahr, und das finde ich echt sensationell, 600 Rucksäcke gepackt.
Wahnsinn.
Also das ist wirklich eine Megazahl. Alles über Spenden zusammengebracht und finanziert. Man kann das auch bei denen auf der Seite so mit verfolgen, ne? Düsseldorfer Wollengel heißen die. Wie die packen und wenn sie die dann rausbringen und wenn die Menschen draußen dann auch diese Rucksäcke bekommen. Und das finde ich so toll. Erstens ja. überhaupt dieses Engagement zu sagen, boah, ich habe die Zeit, ich mache was für andere, finde ich eh immer super. Ja. Aber auch so dieses Weiterdenken und das auf die Beine stellen. Und ich meine, das ist ja auch logistisch. Du musst das ganze Zeug besorgen, du musst die Rucksäcke besorgen, das alles reinpacken, mit den Organisationen arbeiten, dann gucken, okay, wo wird es am meisten gebraucht, die Kontakte zu den Streetworkern pflegen und so. Das musst du alles machen und Lust und Zeit dafür haben. Und deswegen, sowas finde ich ja richtig super. Und die machen das jetzt. Und das Lustige an Evelyn ist, sie sagt, ich bin selber aus Bayern, aber ich war erstes Mitglied, nachdem der Verein gegründet wurde. Und die tut jetzt alles dafür, und das unterstützen wir auch gerne, Evelyn, diese Aktion auch einfach bekannter zu machen und größer ja. zu machen, weil sowas einfach toll ist.
Ich hoffe, dass das auch mit unserem Podcast geklingt, weil ich war so begeistert, als ich das gelesen habe und gleichzeitig auch so ein bisschen erschrocken über mich selbst, weil ich da null dran gedacht habe. Natürlich ja. denkt man immer wieder, ne, Kältebus im Winter und so weiter für Obdachlose ja. und so weiter. Aber natürlich ist auch Sommer und Hitze eine totale Herausforderung für die. Wenn ich weiß, wie froh ich manchmal bin, wenn ich mich irgendwo zurückziehen kann und wieder zu Hause bin und irgendwie die Jalousie runtermachen kann, weil es einfach zu heiß ist in Köln mittlerweile ja. und das ja selbst schon im Mai streckenweise. Und wo ich mir denke, ja, natürlich brauchen die auch im Sommer Hilfe. Das vergisst man total. Und vielleicht wird sogar die Hilfe im Sommer in Zukunft noch viel wichtiger als die im Winter, weil ne, die Winter sind jetzt vielleicht ja. nicht mehr so wahnsinnig frostig bei uns, aber die Sommer werden immer heißer und irgendwie brauchen diese Leute Hilfe. Also ich fand's absolut großartig. Ich werde den Link in die Shownotes packen, weil so ja. wie ich das richtig verstanden habe, lebt dieser Verein komplett von Spenden. Ich werde auf jeden Fall was spenden. Ich finde es eine super Aktion. Vielen Dank, Evelyn, für diesen Tipp. Ich bin begeistert.
Absolut. Also wenn ihr da helfen wollt, Markus, packt's rein. Ja. Und ja, einfach muss man sich selber auch immer nochmal sagen, einfach nochmal einen Schritt weiter denken. Ne? So, ja. Das finde ich einfach das Tolle daran, zu sagen, auch nicht immer das, was man alles schon kennt, sondern nochmal Neues anpacken. Also auch Tanja und Sabine, die das ja gegründet haben, liebe Grüße.
Ja, mega, sehr, liebe sehr Grüße. Schön. Super Idee. So, und wenn euch, wenn ihr auch so eine Idee habt, wir haben es ja schon gesagt, schreibt uns sehr gerne eine Mail an mail@erzählmirwasgutes.de. Und wenn euch unser Podcast gefällt, sagt das gerne weiter. Wir freuen uns jedes Mal, wenn ihr Mundpropaganda für unser kleines Baby hier macht. Ihr könnt natürlich uns auch überall abonnieren, wo man uns abonnieren kann, bei Spotify, bei Podigee, bei Apple. Ihr könnt uns eine Bewertung schreiben, ihr könnt Daumen hoch machen, ihr könnt Sternchen verteilen. Wir freuen uns auf all euer Feedback. So, und zum Schluss erzählen wir aber immer noch, worüber wir uns diese Woche besonders gefreut haben oder worauf wir uns noch freuen. Hast du was, Susanne?
Ich hatte tatsächlich am Wochenende zum ersten Mal das Stand-Up-Paddle unter den Füßen.
Ach,
und das hat mir große Freude gemacht. Wir haben das Teil wieder aufgepumpt, ins Wasser geworfen und die erste Runde gedreht. Es funktioniert auch immer noch. Ich bin nicht abgestürzt. Ich habe nicht direkt das Wasser getestet. Ja, wir waren wieder in Holland unterwegs, an der Maas. Und
auf dem Bötchen.
Auf dem Bötchen und haben dann wieder das rausgepackt. Und es war ein bisschen windig, sonst wäre ich auch zum ersten Mal schon im Wasser gewesen, muss ich sagen.
Ja.
Aber nein, das hat mir große Freude gemacht und ich bin auch wirklich ganz begeistert, wie viele Leute das inzwischen machen.
Ja.
Weil das ja auch ein super Balance-Ding ist. Also traut euch da ruhig ran, wenn ihr immer sagt, ja, das machen so andere. Nee, probiert das mal, da kann man auch drauf knien oder drauf sitzen. Hat jetzt eine Nachbarin da am Steg auch gemacht, die hat gesagt, oh, ich bin da noch nicht so sicher, ich habe mir so eine Lehne besorgt. Die hat
auch
sich dann
geil.
Draufgesetzt auf ihr Brett. Und das ist super, das ist dann eben wie ein Kanu, nur als Brett viel handelbarer, ja. weil die Dinger haben alle Taschen und so. Also ich werde jetzt nicht gesponsert von Stand-Up-Paddle-Betreibern, aber es macht einfach Riesenbock. Und wenn ihr irgendwie sagt, ich habe einen See um die Ecke, die sind auch nicht mehr so teuer wie früher, die Dinger, probiert das mal aus. Das ist ein Riesenspaß und es ist einfach total entspannt.
Ich bin ja mehr so der Kajakfahrer, ich weiß nicht,
das oder
so Kanu und Kajak. Und wir machen dieses Jahr im Juni einen Wildwasser-Kajak-Kurs. Auf der Ruhr übrigens. Also falls mich doch noch Ruhrgebietsbewohner mit Kohlenstaub
dich unter Wasser drücken wollen.
Da bin ich sehr gespannt, wie das aussehen wird. Also da freue ich mich aber auch schon drauf. Aber mein Highlight kommt heute Abend, man muss es ja sagen, wenn wir das hier aufzeichnen, ist Dienstag. Und ich gehe heute Abend endlich in den Roncalli-Zirkus. Und ich freue mich so
sehr
drauf.
Oh, wie schön.
Ich weiß, dass ich hier im Podcast ja auch schon mal von Cirque Buffon erzählt habe und dass das auch, glaube ich, mein Highlight der Woche war. Und heute Abend ist Roncalli fällig. Ich habe uns Tickets besorgt und ich freue mich wirklich seit Wochen drauf, weil Roncalli, das ist für mich der ultimative Zirkus. Ich kann es nicht anders sagen. Du kommst da rein und bist sofort in so einer kuschelig, puffigen, samtroten Zirkusatmosphäre. Es riecht überall nach Popcorn und die Leute sind jodrop und die Artisten sind unfassbar. Und ach Gott, ich könnte jetzt schon gehen. Ich freue mich.
Okay, bevor du überhastest den Podcast verlässt, sage ich noch viel Spaß heute Abend. Kann ich total nachvollziehen. Also jetzt, wo du es gesagt hast, ich bin kurz davor, jetzt auch noch schnell spontan, wenn es noch irgendwo Karten
du.
Gibt. Ich überlege. Wir müssen Guck beide doch. Los, habe ich den Eindruck.
Wir müssen beide los und machen uns eine schöne Woche. Ihr hoffentlich auch und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Folge 58, würde ich vorschlagen.
So ist es. Erzählt euch was Gutes.
Bis dann.